Willkommen zu Fäusi Federal. Das ist der Talk direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim in die Stube mit interessanten Gästen. Heute mit der Nina Fehr Düssel. Sie ist SVP-Nationalrätin aus dem Kanton Zürich. Hallo Nina.
Und ich habe guten Tag.
Stadtkellerei Zürich, eine weisse Assemblage mitgenommen.
Oh, fein, danke.
Zürich ist nicht so bekannt für Wein. Ich glaube, das ist, weil ihr alle selbst trinkt, oder?
Ja, genau. Wir haben den selber den Guten.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Wir haben noch ein bisschen Wein, aber im Wieland, also nicht
genau.
Ganz wenig.
Genau. Also, dort, wo du eigentlich auch herkommst, oder?
Genau.
Jetzt, wir reden heute über Bundesratswahlen, natürlich müssen wir reden. Dann ein bisschen über die Frage vom Ständemeer, die diese Woche bei der Außenpolitischen Kommission Thema war. Dann gehen wir mehr auf deine Themen, Migration und Strafgesetz. Ja, Bundesratswahlen, bist du zufrieden mit der Auswahl, die die Mitte euch da vorsetzt, ja, die zwei Kandidaten? Reicht das?
Ja, zumindest haben wir jetzt mal eine Auswahl. Es hat ja lange nicht so ausgesehen, genau. Weil es hat so viele Absagen gegeben. Und dann habe ich schon gedacht, ja, wer bringt es jetzt noch? Sie haben ja nicht viel Zeit gehabt. Mhm. Und von dem her gesehen muss ich sagen, es machen beide keinen schlechten Eindruck. Und ja, wir werden es dann sehen bei diesen Hearings. Mhm. Weil den einen Kandidat kennen wir natürlich viel besser als den anderen. Ja. Aber ich denke, es ist okay von der Auswahl her. Mhm.
Was schaust du bei den Hearings und was willst du dort erfahren von diesen beiden? Also was, ja, auf was kommt es dir dort drauf an?
Ja, für mich ist natürlich noch wichtig, und ich glaube generell für die SVP, dass jemand auch in einer bürgerlichen Mitte Politiker ist. Mhm. Und eben vom einen weiss man natürlich nicht mehr als vom anderen. Aber ich denke, es ist für mich auch wichtig, dass er überzeugend ist, dass er auch irgendwie eine gewisse Führungsstärke hat und auch eine gute Persönlichkeit hat und authentisch überkommt. Mhm. Aber wir werden sicher auch verschiedene Fragen stellen, auch ein bisschen zu verschiedenen Themen. Zum Beispiel die EU wird sicher ein Thema auch sein mit dem Rahmenvertrag und wie da die Leute ein bisschen dazu stehen. Mhm.
Was findest du, was braucht es im Bundesrat? Eher Leute, weißt, die energetisch sind und Macher sind oder Leute, die den Konsens suchen und den Ausgleich suchen?
Ja, also für mich schon eher Macher. Weil ich habe das Gefühl, wenn es schwache Persönlichkeiten sind, dann wird einfach die Verwaltung gestärkt. Und das ist ja das, was du eigentlich nicht unbedingt willst, weil die Verwaltung ist sowieso schon relativ stark.
Ja.
Und ich finde es schon wichtig, dass jemand ist. Klar muss man im Gremium arbeiten und auch gut mit den anderen zusammenarbeiten. Aber man muss vielleicht auch selber genug Erfahrung mitbringen und auch ein bisschen ein Machertyp sein. Mhm.
Von den letzten Wahlen ist so ein Wort, hängt da überall rum, der Gemögigkeitsfaktor.
Also, ja.
Man braucht das Wort, um zu sagen, wie zugänglich jemand ist, wie flott, wie nett jemand ist. Wie wichtig ist jetzt dir das?
Ja, es ist sicher nicht unwichtig. Ich glaube, es muss schon jemand auch sympathisch sein. Man ist ja dann in einem Gremium und muss mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Mhm. Oder jetzt auch mit den Nationalräten muss man zu Schlag kommen, und den Ständeräten und mit der Verwaltung. Aber es ist für mich nicht das Wichtigste, denke ich. Weil man hat ja schon gesehen, wenn man dann jemanden gewählt hat, der einfach gemütlich war und nachher dann ist man auch ein bisschen schwach gewesen oder hat vielleicht gleich einen grossen Strick verrissen.
Ja, ja, das ist ein bisschen so. Jetzt gehen wir noch diese Woche zur Außenpolitischen Kommission. Die hat nach langen Debatten beschlossen, wir schicken am Bundesrat einen Brief wegen diesen Rahmenverträgen.
Ja.
Und schreibe dort drin, er soll gefälligst kein obligatorisches Referendum, also keine Abstimmung mit Ständen mehr vorgesehen. Das, obwohl, also das ist eigentlich gar nicht die Aufgabe dieser Kommission im jetzigen Zeitpunkt. Und den Vertrag hat auch noch niemand gesehen. Wie ist das, wo du das Dienstag oder so mitbekommen hast? Was hast du da überlegt? Was ist dir durch den Kopf gegangen?
Ja, also ich war sehr überrascht gewesen, muss ich sagen, weil das ist so ein wichtiges Dossier, dass eigentlich da auch unbedingt das doppelte Mehr braucht. Für mich hat das so viel Tragweite, ob wir uns halt so in der EU annähern oder nicht. Und für mich ist das auch eine Frage von Verfassungsrang, dass ich eigentlich finde, es ist ja klar, dass man eigentlich Volk und Stand über das abstimmen lassen. Und mir kommt es ein bisschen vor, eben wie du gesagt hast, man hat die Papiere noch gar nicht wirklich gesehen. Ich meine, schon das erste Mal haben wir eigentlich alles nur auf Englisch bekommen. Dann haben wir dann noch irgendwie eine Übersetzung selber noch müssen
genau, von dem Common geben. Understanding.
Ja. Genau, von dem Common Understanding. Und dort hat es schon angefangen. Und jetzt hat man die Papiere eigentlich noch nicht vorliegend. Und viele sagen einfach trotzdem, ja, das sind eigentlich einverstanden, obwohl sie eigentlich die Papiere gar nicht gesehen haben. Mhm. Und ich finde, das ist wirklich ein sehr entscheidender Punkte, wo wir wirklich genau anschauen müssen. Und es wird auch sehr komplex sein. Und für mich ist es auch wichtig, dass wir eigentlich, mir kommt vor, als hätten die anderen ein Angst vor der Abstimmung eigentlich, weil sie sagen, ja, nein, ja, nicht noch Ständemehr, sondern nur noch Volksmehr. Mhm. Also mir kommt es ein bisschen auch als ängstlich rüber, weil die Meinung in der Bevölkerung ist halt schon kritisch.
Ja, glaube ich schon auch. Nein, und dann argumentieren sie ja immer so sehr, das frage ich dich natürlich, weil du Juristin bist, sehr legalistisch. Also sie sagen, ja, in der Verfassung steht ja, dass nur der Beitritt zu einer supranationalen Organisation einem obligatorischen Referendum unterstellt werden müsse. Was sagst du auf das, so ein bisschen das Textargument?
Ja, das finde ich eben auch nicht. Ich finde eigentlich alle Fragen, die so eine Art Verfassungsrang haben und alles, was eigentlich in Richtung geht, ob wir irgendwelche eben Verträge abschliessen mit der EU. Und das sind alles für mich eigentlich eine grosse Tragweite auch, wo man muss unbedingt eigentlich darüber abstimmen und wo es eigentlich das doppelte Mehr auch braucht. Wo ich jetzt, man kann es immer irgendwie zurechtbügen und ich habe das Gefühl, bei diesen Gutachten, ja,
genau, es hat ein Gutachten vom Bundesamt für Justiz, das genau das so sagt.
Ja. Genau, man kann für jedes Gutachten kann man in die eine Richtung oder in die andere Richtung.
Das sagt Juristik.
Ja.
Ja, nein, es ist so. Also man tut das ein bisschen an, man hat halt wirklich den Eindruck, man will das unbedingt vermeiden, wie du gesagt hast. Weil man sagt ja so ein bisschen, Grösse ist etwa 5%, die das ausmacht. Man sagt, damit man das sicher hat. Und dann finde ich halt auch, ich meine, wenn das so kommt, wie man hört, dann betreffen die Verträge, also vor allem die staatliche Beihilfe, betreffen auch ganz stark Kantone und ihre Gebäudeversicherung, ihre Kantonalbanken, ihre Elektrizitätswerke, ihre Wasserkraftreserven in den Alpen usw. Also da sagen, ja, die Kantone müssen da nicht. Ich finde es am Schluss auch eine Verletzung von diesen Institutionen, die wir haben, und dem Gefüge, das ist denen einfach gleich, oder?
Genau. Also ich denke, Kantone sind extrem stark betroffen, je nach Thema auch, oder? Und ich finde es vor allem, wir haben die direkte Demokratie, wir haben den Föderalismus, und irgendwie fängt es dort schon an, dass man das jetzt einfach irgendwie ein bisschen aushebeln will. Mhm. Und ich glaube, das ist ja der Grund, warum vor allem unsere Partei so kritisch ist, weil wir einfach sagen, ja, ich meine, wir sind das gewöhnt, wir haben ein gut funktionierendes Parlament, eine gut funktionierende Justiz, und wir haben Gewalt. Wir haben eben direkte Demokratie, Föderalismus, auch die Kantone haben etwas zu sagen. Und jetzt wird uns da einfach irgendwie fremdes Recht überstülpt oder fremde Richter. Und wir müssen da einfach so ein bisschen mitmachen. Es ist gar nicht wirklich auf Augenhöhe. Wir müssen sogar noch Kohäsionszahlungen. Und es geht auch völlig in eine falsche Richtung, finde ich. Und vor allem ist es nicht, dass wir gleich lange Spiesse haben. Oder? Das ist das, was mich so stört.
Also das letzte Wort ist noch lange nicht gesagt in dieser Sache. Das muss man den Leuten auch sagen. Ja. Weil zuerst der Bundesrat das beurteilt und dann kommt es ins Parlament. Und dann, glaube ich, das Parlament entscheidet, dann tun wir das wie damals beim EWR. Obwohl wir nicht müssten nach dem Text, das stimmt ja schon, aber wir tun es trotzdem am obligatorischen Referendum unterstellen, ja oder nein. Das ist dann die entscheidende Debatte, glaube ich, und da geht noch viel Wasser da ab. Oder
ja,
so.
Das glaube ich
aber so,
auch, ja.
Das Briefen schreiben, die Außenpolitische Kommission macht das, aber das ist ein bisschen Mode geworden, dass Kommissionen irgendwie am Bundesrat Briefe schreiben.
Also, das habe ich auch komisch gefunden.
Gell, das ist doch auch ein Aktivismus, einfach, oder?
Ja, absolut. Und wenn wäre es für mich eher noch die Staatspolitische Kommission gewesen.
Bei diesem Thema, ja, genau.
Und warum jetzt genau die Außenpolitische? Und eben, es ist so ein bisschen Mode geworden, dass man so ein bisschen aktivistisch ist.
Ja, gut, jetzt gehen wir ein bisschen in andere Themen. Wir wollen über Migration reden, und zwar, weil das ein riesiges Thema ist. Der Bundesrat hat erst vor 2 Wochen hat er gesagt, er will 10-Millionen-Initiativen, Nachhaltigkeitsinitiative der SVP, bekämpfen mit strengerem Asylrecht. Vielleicht kurz die Asylzahlen, die sind 2022, 2023 bei 30'000 gewesen. Sie sind letztes Jahr ein bisschen runter auf 25, aber es ist durch kein Verhältnis wie, sagen wir, vor 10, 15 Jahren, wo es immer mehr oder weniger 10'000 gewesen ist oder so. Wie gross ist das Problem wirklich?
Ja, es ist wirklich sehr gross. Ich spüre das vor allem auch auf den Gemeinden. Okay. Also wir haben wirklich schon viele Gemeindepräsidenten, haben mir auch schon geschrieben und gesagt, sie können das einfach nicht mehr stemmen. Ich meine, jetzt ist die Quote zum Beispiel im Kanton Zürich 1,6%, ist ja nochmal erhöht worden. Mhm. Und es ist einfach wahnsinnig, weil am meisten...
Also die Quote von der Anzahl Leute, die eine Gemeinde aufnehmen muss.
Genau,
muss man schnell erklären. Ja.
Wo, genau, die Anzahl Leute, die eine Gemeinde aufnehmen. Und das ist natürlich wahnsinnig für gewisse Gemeinden, weil die haben gar keinen Wohnraum mehr, wo die zum Teil können zur Verfügung stellen. Es hat sogar schon Fälle gegeben, wo es Leute müssen rausrühren eigentlich aus den Gemeindeliegenschaften raus, weil sie müssen Flüchtlinge unterbringen mussten. Und es ist einfach auf allen Bereichen ein Problem. Und man merkt es bei den Schulen und man merkt es natürlich auch generell bei den Ausgaben. Und für mich ist es wirklich, wir haben sogar einen offenen Brief geschrieben, also wir Nationalrat von der SVP, wo wir uns an Beat Jans gewendet haben und auch noch ein bisschen Kopie an Mario Fehr, an den Regierungsrat in Zürich, wo wir gesagt haben, ja, das Asyldossier, das brennt einfach und die Leute, vor allem auf den Gemeinden, die können das nicht mehr stemmen. Und es ist wirklich nicht so einfach und vielleicht ist der Beat Jans da manchmal gar nicht so nah dran, wie er immer behauptet. Er hat sogar noch Bundesasylzentren geschlossen und das macht für mich eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und wir merken auch, wenn wir ihm Fragen stellen, im Parlament zum Beispiel, dann weicht er einfach aus. Und es ist wirklich, am Anfang hat man so ein bisschen falsche Versprechungen gemacht. Und
genau,
hat,
dort in Chiasso, gerade genau, wo er frisch angetreten ist.
Und dann hat es geheißen, ja, es gibt ein 24-Stunden-Verfahren. Mhm. Und dann hat man ihn plötzlich wieder zurückbuchstabiert. Ja,
die gehen 17 Tage, hat er dann müssen zugeben.
Genau.
Die 24 genau. Stunden, das ist der längste Tag,
ja,
den es gibt.
Ist wahnsinnig, oder? Ja. Und ich meine, gerade die aus den Maghreb-Staaten kommen, sagen die Flüchtlinge von Marokko, Algerien, Tunesien, die haben ja offensichtlich keinen Flüchtlingsstatus. Also sie haben gar keinen Grund, eigentlich gar keinen Asylstatus. Und solche sollte man eigentlich in 24 Stunden zurückschaffen können. Aber das wird einfach viel zu wenig schnell gemacht, nach wie vor.
Ja. Jetzt sagen natürlich viele, auch im Umfeld von Herrn Jans, ja, das geht halt nicht, weil Marokko, Tunesien, Algerien, die nicht zurück wollen, oder? Ist halt schon noch schwierig, oder? In der Asylpolitik bist du immer darauf angewiesen, dass ein anderes Land auch sagt, wir lassen die bei uns wieder rein. Was sollen wir da machen?
Ja, natürlich müssen wir unbedingt dran sein bei diesen Rückübernahmeabkommen. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach, aber der Bundesrat darf sich halt auch nicht scheuchen, um einfach mit all diesen Staaten halt die Abkommen versuchen, voranzutreiben. Mhm. Ich meine, es ist ja wirklich in Italien, wo man das probiert hat, jetzt mit Albanien. Man ist zwar jetzt ein bisschen gerügt worden, aber dass man so Abkommen vorwärts treibt, so Rückübernahmeabkommen. Und ich sage mir halt auch immer, wenn einer aus sicheren Drittländern eigentlich überkommt in die Schweiz, und er geht dann nachher noch dort in die Ferien sogar, dann ist für mich auch ein Zeichen, der ist ja gar nicht an Leib und Leben verfolgt. Und ich finde einfach, dort müssen wir wirklich rigoroser sein. Und das Gute ist, wir haben jetzt in der letzten Session gemerkt, dass Mitte und die FDP uns jetzt mehr unterstützt haben, auch zum Beispiel um den Familiennachzug gegangen ist, wo wir noch eingeschränkt haben bei denen, die eigentlich vorläufig nur aufgenommen sind, dass wir dort den Familiennachzug eingeschränkt haben. Und das hat mich eigentlich sehr gefreut, dass wir auch mal ein bisschen auf die bürgerliche Unterstützung da können zählen von den...
Aber es hat noch nicht genützt. Also am Schluss ist es im Ständerat gleich gescheitert. Also,
das ist so.
Ist es, weil der Vorschlag vielleicht zu extrem war oder zu wenig überzeugend? Oder was hast du das Gefühl, in welche Richtung muss man arbeiten, damit auch die bürgerliche Zusammenarbeit funktioniert?
Ja, manchmal ist es vielleicht sogar noch klug, wenn irgendwie jemand von der Mitte oder so dann den Vorstoss bringt und der vielleicht gar nicht unbedingt von der SVP
kommt. Es ist traurig, aber es ist so.
Es ist leider ein bisschen so, oder? Wir haben das schon gemacht bei gewissen Themen, dass niemand nicht jemand von uns gebracht hat, sondern eben von einer Mitte-Partei oder so. Und dann habe ich das Gefühl, es hat mehr Chancen. Vielleicht müssen wir manchmal ein bisschen taktisch da vorgehen, auch in Zukunft bei diesen wichtigen Themen.
Ignacio Cassis hat jetzt die Entwicklungshilfe nach Eritrea gestrichen, weil die auch nicht bereit sind, Leute zurückzunehmen. Sollen wir das noch ausweiten? Sollen wir das mit anderen Ländern machen? Was meinst du?
Ja, ich würde das schon sinnvoll finden, oder? Also wirklich, wenn eigentlich kein klarer Fluchtgrund da ist und wenn die nicht wirklich an Leib und Leben bedroht sind, dann finde ich auch, eben, dann sollte man eigentlich da rigoroser sein, dass wir wirklich Platz haben auch für die wirklichen Flüchtlinge, die es wirklich nötig haben. Und ich habe das Gefühl, auch von der Akzeptanz her, von der Bevölkerung, wenn man nämlich das Gefühl hat, es gibt einfach viele Skiflüchtlinge, dann ist auch die Akzeptanz auch weniger da. Und auch, es kommt wirklich ein bisschen auf die Masse drauf an, weil man kann einfach nicht alle aufnehmen.
Es ist natürlich ein bisschen so, oder das finde ich immer noch verrückt, wir machen das Verfahren, und findet heraus, jawohl, Asylgrund ist da oder ist nicht da. Mhm. Aber am Schluss, es können in der Regel beide bleiben, weil die Personen aus Ländern kommen, die nicht als sichere Herkunftsländer gelten. Oder? Mhm. Also, wir machen das Verfahren, aber der Effekt spielt gar keine Rolle. Also, außer dann, wie schnell das jemand bei der Gemeinde, in der Sozialhilfe landet oder so. Mhm. Aber für die Person, sie kann da bleiben, das ist doch das Verrückte.
Das ist das Verrückte, genau. Das Ziel ist eigentlich erreicht und zum Teil wissen die genau, wie sie es machen müssen. Und es ist halt, ich habe ja mal auf der Staatsanwaltschaft gearbeitet.
Jawohl.
Und das ist schon lange her, aber schon damals habe ich gesehen, dass die zum Teil einfach ihre Pässe dann nicht mehr haben. Oder wenn sie den Pass noch haben, dann haben die alle am 1. Januar Geburtstag. Und es ist einfach wirklich schwierig, um dann so Leute auszuschaffen. Mhm. Und auch dort finde ich, man muss halt Handydaten auswerten und man muss halt einen rigorosen vorgehen, weil ich meine, einen Pass kann man schnell mal extra verschwinden lassen. Mhm.
Jetzt ein grosser Teil auch von den Kosten ist Schutzstatus S oder aus der Ukraine. Ja. Wir haben gerade diese Woche das gehört, 1,4 Milliarden hat das gekostet letztes Jahr. Ja. Man hat es als außerordentlich festgehalten, weil sonst die Schuldenbremse nicht eingehalten wäre, muss man auch mal sagen.
Ja.
Wie soll man mit dem gehen? Weil eigentlich ist der Schutzstatus ja wirklich vorübergehender Schutz.
Genau.
Und so tragisch der Krieg ist, es ist jetzt einfach 3 Jahre schon so,
ja,
oder?
Ja.
Wie ist die Perspektive?
Also für mich ist das schon so, und ich glaube, das sehen die meisten der SVP so, dass man auch dort genau anschaut. Ich meine, die Ukraine ist ein grosses Land. Mhm. Und die zum Beispiel jetzt im Westen sind, die sind viel weniger verfolgt oder bedroht als die jetzt im Osten sind. Und auch dort muss man sich ein bisschen unterscheiden, von welcher Region jetzt die Person herkommt. Und das hat ja schon Vorstösse ja gegeben von der SVP, die Richtung, dass man einfach gesagt hat, ja, es kann nicht sein, dass wir jedes Mal für alle, die aus der Ukraine kommen, immer wieder den Schutzstatus S einfach verlängern. Weil, wie du sagst, es war eigentlich vorübergehend angedacht. Und der Grossteil der Flüchtlinge kommt wirklich aus der Ukraine. Und ich finde, halt, dort müssen wir ein bisschen genauer anschauen, woher die Leute kommen.
Gut, es ist natürlich schon verrückt. Ich meine, Russland bombardiert auch Städte in der Westukraine. Also es ist dann schwierig zu sagen, wo ist denn da die Grenze, oder?
Natürlich. Man muss wirklich schauen, wo genau kommen die Leute her und wie sieht die Lage aus. Können die dort relativ friedlich leben oder wird das bombardiert? Aber es ist halt schon schwierig. Also ich hoffe natürlich, dass jetzt mal zu einer Stabilisierung führt. Vielleicht hat der Trump sogar noch gewisse Einflüsse, die positiv sind, oder?
Also er sagt das, es soll Verhandlungen geben und so. Ich glaube auch nicht, dass der Krieg ewig weitergehen kann mit diesen Toten, mit diesen... Das ist ja grusig. Wir kommen das gar nicht so mit über. Es ist ja nicht mehr in den Schlagzeilen. Aber es sind immer noch ganz grusig. Krieg ist einfach immer grusig.
Es ist immer etwas Schlimmes und es trifft immer die Zivilbevölkerung am Schluss. Oder? Das ist wahnsinnig,
Das grosse Bild, um es noch vervollständigen, oder? Der andere grosse Teil ist Personenfreizügigkeit. Ich meine, dort will die SVP das auch einschränken. Ich höre dann immer das Argument der Gegner, ja, aber wir brauchen doch Leute, die aus dem Ausland kommen. Sind die denn wirklich dafür, dass niemand mehr kommen kann?
Natürlich nicht. Ich arbeite ja selber auch in der Versicherungswirtschaft schon lange und in der Privatwirtschaft. Und ich weiss, dass wir auch angewiesen sind auf Leute aus dem Ausland, Fachkräfte aus dem Ausland. Oder wo ich wohne, in unserer Region, wir haben sehr viele Expats. Und ich finde auch dort, es braucht gewisse Leute auch, es braucht die Fachkräfte, aber zuerst muss man sich mal überlegen, wo können wir auch wirklich Inländer vielleicht mehr ausbilden und fördern. Und was halt auch dort ist, wenn es zu viel ist, wird es halt auch dort wieder ein bisschen schwierig. Und es ist halt, das Schengen funktioniert halt auch nicht wirklich. Und mit dieser Personenfreizügigkeit, was mir vorschweben würde, ist halt, dass wir wie ein Kontingentsystem hätten. Wir haben ja die Masseneinwanderungsinitiative einfach gewonnen, 2014.
Und trotzdem, 11 Jahre her.
Genau, und trotzdem ist es eigentlich nie wirklich umgesetzt worden. Und wenn wir einfach die Zuwanderung wieder ein bisschen eigenständig könnten steuern und sagen, ja, welche Leute brauchen wir auf dem Arbeitsmarkt und welche eben nicht, das wäre doch für mich absolut sinnvoll, wie das gewisse andere Staaten ja auch machen.
Und sagt halt, in der Wirtschaft sagt man, das ist viel zu kompliziert, da müssen wir immer so Formulare ausfüllen. Was sagst du denen bedenken?
Also machbar wäre es auf jeden Fall. Man sieht es ja bei gewissen anderen, ich glaube Kanada, Australien, also machbar wäre es auf jeden Fall. Und vielleicht ist es ein bisschen ein grösserer Aufwand, aber schlussendlich denke ich, es dient ja der Wirtschaft, wenn sie ein gezielt rekrutieren können, je nachdem, welche Leute das sie brauchen.
Und können die Leute dann auch ihre Familie mitnehmen oder nicht? Oder gibt es da Fristen? Oder wie würdest du das regeln? Weil das ist ja der Vorwurf, wo ich dann, wenn ich mit Sozialdemokraten rede, immer höre, ja, das so ein Kontingenzsystem, das ist faktisch wie früher ein Saisonierstatut. Und das ist doch gemein gewesen, da haben, während 7 Jahren hat der Italiener, Spanier, Portugieser oder wo auch immer her, nur können allein kommen, oder? Und trennt von seiner Familie. Willst du denn so etwas Unmenschliches wieder? Oder? Den Vorwurf höre ich oft.
Gut, ich denke, wenn jetzt jemand wirklich nur für kurze Zeit kommt, es gibt ja auch die, die genau wissen, ich habe hier einen Arbeitsvertrag und ich komme jetzt nur für ein Jahr oder zwei. Ich meine, dann ist es so wieder etwas anderes. Aber wenn einer wirklich für länger da ist, dann denke ich, macht es schon Sinn, dass man nach einer gewissen Anzahl Jahren auch die Familie nachziehen kann. Oder gerade wenn jetzt, sagen wir, beide einen Job haben, den wir brauchen, sagen wir jetzt mal, dann sieht es auch wieder ein bisschen anders aus. Und ich denke, dann nach einer gewissen Zeit kann man das schon machen mit dem Familiennachzug, wenn die Leute wirklich auch einen Arbeitsvertrag haben.
Jetzt die Nachhaltigkeitsinitiative der SVP kommt wahrscheinlich so in einem Jahr, anderthalb. Es kommt ein bisschen darauf an, wie der Bundesrat vorwärts macht vor das Volk. Wie siehst du die Chancen? Wie gross spürst du den Unmut über die Zuwanderung?
Also ich glaube, die hat gute Chancen. Also wenn ich jetzt auch so in meinem Kreis diskutiere, und das sind bei weitem nicht nur SVPler, dann höre ich von vielen, die sagen, hey, da müssen wir jetzt einfach mal etwas machen, weil wir möchten da wirklich nicht 10 Millionen Schweiz haben. Und auch wenn vielleicht irgendwie gewisse ETH-Studien sagen, wir könnten sogar 15 Millionen haben oder so.
Man kann immer biegen.
Die Frage ist, will man denn so Lebensumstände haben? Ich meine, am Schluss hat man nur einen Wolkenkratzer und die müssen dann auch irgendwie oben und die Strassen benutzen und Gesundheitseinrichtungen benutzen.
Und die Schule und so, ja.
Genau, also es ist ja dann sowieso nicht gelöst. Und ich glaube, der dichte Stress, also das merkt man natürlich schon, die vollen Strassen, die vollen Züge. Und die Notfallstationen, die Schulen. Und, also, ich glaube, niemand findet das so wirklich lässig. Und, ich meine, wir sind ein kleines Land und wir haben schon relativ einen hohen Ausländeranteil.
Jetzt gehen wir ein bisschen auf deine direkten Themen als Juristin in der Rechtskommission. Ja. Du machst viel Strafgesetz. Hast du selber eben, hast gesagt, einmal die Staatsanwaltschaft geschafft. Was hast du das Gefühl, wie funktioniert die Justiz in der Schweiz? Es hat vor einer Kürze eine Geschichte gegeben beim Tagesanzeiger, dass wahnsinnig viele Fälle pendent sind. Wir kommen einfach nicht vorwärts und so. Man hat ein bisschen wie den Eindruck bekommen, unsere Justiz ist heillos überfordert.
Ja, also ich habe das Gefühl, die langen Verfahren sind wirklich ein Problem. Ich meine, wenn ich natürlich irgendwie straffällig werde und dann höre ich einfach mal 2 Jahre nichts oder so, dann ist ja dann die Abschreckungs- und Zäune und so ist dann auch nicht wirklich gegeben. Und ich finde es auch wirklich mühsam, weil es tut extrem das Ganze verteuern und verlängern. Und es kommt halt extrem auf die Staatsanwaltschaften drauf an. Die einen sind, glaube ich, offenbar wirklich sehr überlastet. Also das ist mal eins, wo ich manchmal denke, man hat halt auch wie Zusatzanforderungen gemacht, zum Beispiel mit dem ganzen Opferhilfegesetz, wo dann die Verfahren halt auch viel länger gehen. Das ist dann ein bisschen das Negative daran. Aber was ich schon auch finde, ist, generell ist der Abschreckungseffekt nicht so gross in der Schweiz, wenn ich mit anderen Ländern vergleiche. Weil wir setzen einfach ganz stark auf Resozialisierung in der Schweiz. Und jemand, der eigentlich ein Erststäter ist, der kann sogar eine wirklich schwer verprügeln, also schwere Körperverletzung oder kann sogar bei häuslicher Gewalt, wo wirklich jetzt auch, sagen wir, bei den gröberen Vorfällen oder sexuelle Handlungen mit Kind und so weiter, das können so Fälle sein, wo ein Erststäter gar keine Strafe bekommt, also höchstens eine bedingte Strafe und eigentlich keinen einzigen Tag ins Gefängnis muss.
Du willst das ändern, oder?
Genau. Ja. Also ich habe auch einen Vorstoss gemacht zu dem Thema, wo ich gesagt habe, es kann eigentlich nicht sein, dass man so lange bedingte Strafen geben kann. Also jetzt hat das Bundesgericht, dass man bis Maximum 1 Jahr Freiheitsstrafe eine bedingte Strafe geben kann, dass man eben nicht ins Gefängnis muss. Und erst im Wiederholungsfall müsste ins Gefängnis. Und jetzt hat es wie aufgeweicht im Entscheid, das Bundesgericht, und gesagt, ja, wenn einer eine teilbedingte Strafe bekommt, sagen wir jetzt 2 Jahre, und davon ist 1 Jahr bedingt und 1 Jahr unbedingt, dass das trotzdem gilt eigentlich. Also sie haben es wirklich aufgeweicht, das Ganze. Wo ich eigentlich falsch finde, weil am Schluss heisst es auch bei den gröberen Verbrechen, heisst es das eigentlich, dass man einen grossen Teil dann einfach bedingt überkommt.
Was heisst denn das? Also was ist denn abschreckender, dass du verwünscht wirst oder dass du ins Gefängnis musst?
Ja, beides. Aber ich glaube, man darf schon nicht unterschätzen, wenn man weiss, zum Beispiel, wenn ich jetzt das mache, wenn ich jetzt den einfach Spitalreif schlage oder so, dann muss ich ins Gefängnis, auch wenn es vielleicht mal nur 2 Wochen sind oder so.
Jawohl.
Ich glaube, das hat schon einen abschreckenden Effekt. Es gibt ja diverse Studien, die das bezeugen, dass das schon etwas bringt. Und wenn dann du einfach weisst, okay, ich muss zwar von der Staatsanwalt, aber ich komme höchstens einen Strafbefehl über oder es wird am Schluss wieder eingestellt oder es gibt eine bedingte Strafe oder nur eine Buß. Ich glaube, das ist halt, auf jeden Fall ist das weniger abschreckend, dass man merkt, es hat ja nicht grosse Konsequenzen. Jetzt habe ich noch mal Schwein gehabt, jetzt bin ich noch mal geschlafen.
Ich habe ein bisschen den Eindruck, du hast vorher eben die Lockerung vom Bundesgericht am Ende. Ich habe eben auch ein bisschen den Eindruck, ihr beschließt da oben Sachen.
Ja.
Und Gericht, wie das Gericht anwendet, ist etwas Zweites. Und man hört dann da oben auch immer, man tut dann so mit Anträgen, einfach schauen, dass die Möglichkeiten der Gerichte möglichst gross sind, um letztlich etwas anderes zu machen, was ihr da oben beschlossen habt,
ja,
oder?
Ja, das ist ein bisschen so. Ich finde manchmal, also es klingt ein bisschen blöd, aber der Spielraum der Richter ist wirklich sehr gross und der Strafraum ist zum Teil extrem gross. Und da denke ich halt schon auch, ich höre da auch sehr viele, ihr habt ja auch schon Umfragen gemacht zu diesem Thema, dass die Leute das nicht so verstehen können. Wenn dann du eigentlich nur eine milde Strafe bekommst, 80% der Bevölkerung versteht das einfach nicht. Und ich habe das Gefühl, gewisse Richter, die haben auch ein bisschen Angst, zum Beispiel zum jemandem eine Verwahrung geben, selbst in einem Gruppenfall, weil sie einfach sagen, ja nicht, und ich gebe lieber etwas Kleines, das ich notfalls noch verlängern könnte, weil am Schluss rührt mich vielleicht schon wieder der Menschengerichtshof und sie schrecken wirklich von dem zurück. Ja.
Gibt es denn irgendwie also nicht auch ein Problem, dass möglicherweise dann die Justiz noch mehr überlastet ist? Weißt du, wenn du noch mehr Leute, das müssen wir dann irgendwie ein Gefängnis bauen? Oder?
Das ist natürlich der einzige Punkt ist natürlich mit dem Gefängnis. Wahrscheinlich wird es schon mehr Gefängnisplätze brauchen, wenn man das wirklich so umsetzt. Aber ich sage mir auch, ich meine, man gibt an so vielen Orten Geld aus. Und bei der Sicherheit sollte man eigentlich nicht sparen. Und ich will jetzt auch nicht, dass wir da Verhältnisse haben, wie zum Teil in Amerika oder in gewissen anderen Ländern. Das geht mir dann je nachdem auch zu weit. Aber ich finde, wir gehen in der Schweiz schon sehr fest nur auf die Resozialisierung. Und wir reden immer nur vom Täter, der sich bessert. Und ich meine, die Therapien sind auch extrem teuer. Und wenn dann eigentlich das Opfer muss jahrelang behandelt werden, das ist auch extrem teuer, oder? Das vergisst man.
Ich finde noch verrückt, die Kantonspolizei Bern hat letzten Herbst verlauten, ja, man soll halt nicht mit sichtbarem Schmuck durch die Stadt Bern laufen, irgendwie am Abend. Also, ja, ich finde das noch verrückt. Also, es ist eine Kapitulation, oder?
Ja, absolut. Es ist ja wie wenn man den Frauen sagt, sie dürfen nicht mit dem Röckchen ausgehen, oder? Also, man tut eigentlich wie umtrüllen, wer ist der Täter und wer ist das Opfer. Und das geht also definitiv zu weit. Das ist auch eine gewisse Überforderung, habe ich das Gefühl, wenn man es das zugibt. Und was ich zum Beispiel auch noch spannend finde, da habe ich gerade letzte wieder gelesen, das gibt ja die Fußfesseln, dieses Electronic Monitoring. Genau. Das ist ja eigentlich auch, wenn du einen fixen Job hast, dann hast ja du vielleicht je nachdem das Glück, dass du auch nicht ins Gefängnis musst, sondern dass du weiterhin kannst im Arbeitsprozess eingliedert sein.
Ist ja noch sinnvoll.
Ist ja auch sinnvoll, wenn einer wirklich zum Beispiel jetzt im Job, dass einen Job nicht verlieren muss und es ist nicht gerade um einen Mord gegangen, zum Beispiel, dass er dann so eine Fußfessel überkommt. Aber auch dort, die werden ja viel gebraucht, auch bei häuslicher Gewalt. Oder wenn man so Reo-Verbot macht. Und dann habe ich jetzt auch gerade wieder gelesen, dass das nur zu Bürozeiten überwacht wird. Oder?
Das ist absurd.
Das ist wirklich absurd. Das heisst, wenn einer zum Abend geht, die Frau belästigen und die arbeitet nicht mehr, weil jetzt ist schon seit mir am Abend, dann geht das gar nicht an.
Fußfesseln hat man ja nicht, um jemanden zu überwachen, wenn er im Büro sitzt.
Genau.
Sondern man hat sie ja genau, wenn er nicht im Büro ist. Also am Morgen vor der Bürozeit, am Abend nach der Bürozeit und in der Nacht muss man wissen, wo der ist. Also es ist einfach unlogisch.
Ja, also das kann ich auch nicht nachvollziehen. Und dann merke ich manchmal bei gewissen Linken, also wir haben die Diskussionen ja immer, auch in der Rechtskommission, die dann finden, ja, das ist super und die sind ja dann dauernd überwacht und so. Und die kennen die Fakten gar nicht. Die haben dann das Gefühl,
ich habe es nicht gewusst.
Ja, klar. Also aber ich habe mich im Kantonsrat schon mal mit dem Thema beschäftigt, aber jetzt ist das gerade wieder bestätigt worden, oder?
Was braucht, also bei der Justiz, eben wir wollen alle nicht in einem Polizeistaat leben und gleichzeitig wollen wir sicher sein, oder? Das ist ein bisschen,
natürlich,
braucht es mehr Polizei, braucht es mehr Justiz oder haben wir ein Problem oder hast du das Gefühl, es ist gut?
Ja, also es ist sicher nicht alles gut, aber es ist natürlich auch nicht alles schlecht. Aber ich glaube, man braucht an den neuralgischen Stellen, zum Beispiel am Abend, am Wochenende, an den Bahnhöfen oder so, braucht man vielleicht wirklich ein bisschen mehr Polizei. Ich denke, Polizeipräsenz, die bewirkt schon relativ viel. Und sonst denke ich halt, dass man die Verfahren wieder ein bisschen versuchen zu beschleunigen, dass die nicht mehr so jahrelang gehen. Und auch halt gleich die Abschreckung, also ich denke, wenn jetzt jemand wirklich halt muss damit rechnen muss, dass er dann auch mal eine gewisse Zeit ins Gefängnis gehen muss, dann hält das vielleicht schon viel auch davon ab, um etwas zu machen. Und wenn du eigentlich weißt, als Erststäter hast du eh nichts zu befürchten. Also ich glaube, der psychologische Effekt, der ist schon nicht zu unterschätzen.
Was sagt der Bundesrat zu deinem Vorstoss? Oder ja, der Beat Jans oder so?
Ja, zum Teil dünnt die natürlich, ich habe jetzt noch nicht überall die Antwort bekommen, aber zum Teil dünnt die natürlich abtentieren und findet dann, ja, es ist gar nicht möglich und manchmal gibt es auch Besserung bei den Tätern oder dann kommen sie mit den Kosten. Und ich finde halt einfach, bei der Sicherheit ist im Fallschort gespart, aber sie haben dann immer das Gefühl, es gibt ja auch löbliche Beispiele.
Gibt es immer?
Es gibt es immer, aber es gibt eben leider auch die anderen, oder? Und von dem her gesehen, denke ich einfach, ja, ich höre viele Leute, die sagen, ja, sie fühlen sich nicht mehr so sicher, wenn sie danach zur Nacht im Parkhaus sind oder wenn die Kinder da in den Ausgang gehen oder so. Und irgendwie verstehe ich es auch. Also, es hat sich schon ein bisschen verändert. Wir sind immer so super sicher gewesen und es hat sich schon ein bisschen verändert.
Gut, wenn man es streng anschaut, sind die Zahlen rückläufig, oder? Einmal von der,
ja, nicht überall.
Nicht überall,
also
aber von vielen Sachen.
Im Jugendstrafrecht zum Beispiel nicht. Ja. Also im Jugendstrafrecht geht es wirklich stetig hoch. Ja, seit etwa 20 Jahren geht es so hoch. Und bei der Erwachsenenkriminalität ist es je nachdem, ist es im Fall je nach Delikt, aber zum Teil geht es auch rauf.
Also du hast das Gefühl, es ist nicht nur ein Gefühl, das die Leute haben, dass sie sich unsicher fühlen?
Nein, also zum Beispiel gerade bei der Bandenkriminalität und bei der Jugendkriminalität, also das ist ja, das sagt sogar ein Dirk Bayer, der jetzt überhaupt nicht auf der SVP-Linie ist, der sagt, einfach, heute ist einfach jeder fünfte Jugendliche bewaffnet mit einem Messer. Und früher war das natürlich schon ein bisschen anders gewesen.
Hatten auch ein Sackmesser gehabt im Sack?
Ja, aber heute sind natürlich da wirklich da
drin.
Ja, auf jeden Fall. Okay. Und ich meine, auch da wieder, ich will nicht alles auf die Ausländer abschieben, aber wir importieren natürlich schon ein bisschen Kriminalität, weil also das merkst du halt auch bei gewissen Schulen, haben die mehr Probleme als bei anderen Schulen. Und es ist halt dann, je nachdem, ein bisschen mehr Gewalt auf dem Pausenplatz rum. Also das höre ich von vielen.
Du bleibst sicher bei dem Thema dran. Wir bleiben auch dran. Danke vielmals fürs Zuschauen. Das war es von unserem Federaldirekt aus dem Bundeshaus. Dann den Daumen nach oben da, einen Kommentar oder mir schreiben an dominik.feusi@nebelspalter.ch. Schaltet wieder ein bei der nächsten Sendung. Danke fürs Zuschauen und eine gute Zeit.